Wenn ein Mensch für Gott spricht, prallen oft zwei Welten aufeinander, Gottes heilige Ansprüche und das harte Echo eines widerständigen Volkes. Jeremia steht genau an dieser Stelle, persönlich angefochten, von vielen missverstanden und doch von Jehova nicht losgelassen. Gerade in der Spannung zwischen seiner inneren Erschöpfung und Gottes weitergehendem Auftrag wird sichtbar, wie ernst Gott die Sünde seines Volkes nimmt und wie tief er zugleich für die trägt, die in seinem Namen reden. Gott ist mit dem leidenden Boten eins mit seinem Volk. Jeremia 15 öffnet einen Blick in das innere Erschüttertsein eines Gottesdieners. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Dennoch fluchen mir alle. Hier spricht kein kalter Verkündiger, sondern ein Mensch, der sich von allen Seiten angegriffen weiß und sich fragt, warum er überhaupt in diese Lage hineingeboren wurde. Bemerkenswert ist, wie Jehova in diese Klage hineintritt. Er antwortet nicht aus unnahbarer Höhe, sondern nimmt die Sprache Jeremias auf, spricht von seinen Gegnern, seiner Not, seiner Zukunft, beinahe wie ein Familienmitglied, das in das aufgewühlte Gespräch einsteigt. So heißt es dann, dein Vermögen und deine Schätze will ich zur Plünderung dahingeben ohne Kaufpreis, und zwar wegen all deiner Sünden, und zwar in deinem ganzen Gebiet. Das Dein richtet sich an den Propheten, aber gemeint ist das Volk. Gott redet Jeremia so an, als wäre er das Volk, für das er einsteht. Wenn Gott zu Jeremia redete, sprach er nicht als das göttliche Sein, als der Mächtige, sondern fast so, als wäre er ein Mensch, der auf sehr menschliche und persönliche Weise spricht. Dem Bericht dieses Buches zufolge redete Gott, wenn er mit seinem Volk umging, häufig in dieser Weise zu ihnen. In dieser Weise macht Gott sichtbar, wie eng er seinen Boten mit seinem Volk verbindet. Jeremia steht nicht über Israel, er steht mitten in seiner Zerrissenheit und unter demselben Gerichtswetter. Was das Volk verliert, trifft ihn mit, was Gott dem Volk ankündigt, berührt seine persönliche Lebenssituation. So wird sein Dienst kein distanziertes Beobachten, sondern eine geteilte Geschichte. Mose trat einst ähnlich vor Gott hin und sagte, vergib ihnen ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch. Und in Christus erreicht diese Identifikation ihren Höhepunkt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Bote, der für Gott spricht, trägt die Last des Volkes, das Gott richtet und doch liebt. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung, Gott sieht den, der für ihn leidet, niemals isoliert. Er kennt das Herz derer, die in seinem Auftrag durch Dunkelheit gehen, und indem er sie mit dem Volk verbindet, lässt er sie zugleich an seinem eigenen Schmerz teilhaben. Wer so mit Gott in eins gestellt wird, trägt schwer, aber nicht vergeblich, er wird hineingenommen in Gottes eigene Sorge und in seine kommenden Wege des Heils. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Ich habe weder verliehen, noch hat man mir geliehen, fluchen mir alle. Dein Vermögen und deine Schätze will ich zur Plünderung dahingeben ohne Kaufpreis, und zwar wegen all deiner Sünden und in deinem ganzen Gebiet. Die Verbindung zwischen Jeremia und Israel erinnert daran, dass geistlicher Dienst selten von sicherer Distanz geschieht. Wer im Auftrag Gottes steht, wird nicht nur zum Zeugen, sondern oft zum Mitträger der Not, des Versagens und auch des Gerichtes seiner Umgebung. Das ist keine Strafe, sondern Ausdruck einer tiefen Gemeinschaft mit dem Herzen Gottes. In der Nähe zu ihm wird das Leiden des Volkes spürbar, und genau dort begegnet Gott dem müden Boten besonders persönlich. Er spricht in unsere Klagen hinein, nimmt unsere Worte ernst und knüpft seine Zusagen an unsere Erschöpfung. So wird die Last, die uns zu erdrücken scheint, zugleich zum Ort, an dem Gott uns näher an sich und näher an die Menschen bindet, für die wir vor ihm stehen. In dieser Spannung, eins mit einem verehrten Volk und doch gehalten von einem treuen Gott, wächst eine stille, tragfähige Hoffnung. Das gegessene Wort macht den Boten zum Mund Gottes. Auf Jeremias Ruf, Herr, du weißt es ja. Denk an mich und nimm dich meiner an. Erkenne, dass ich um deinetwillen Schmach trage, folgt kein sofortiger Stimmungswechsel. Zuerst steht da ein erschöpfter Diener, der sich im Recht weiß und doch innerlich bricht. Inmitten dieser inneren Spannung erinnert er an eine frühere, tiefere Begegnung, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Zwischen Klage und Trost steht dieses gegessene Wort. Gottes Rede bleibt nicht äußerlich an Jeremias Ohr, sondern ist einmal so in ihn eingegangen, dass sie Herzspeise wurde. Wo Gottes Wort gegessen wird, verliert es den Charakter bloßer Information und wird zur inneren Substanz, die trägt, nährt und in dunklen Stunden wieder aufsteigt. Der nächste Vers ist sehr ungewöhnlich und scheint an dieser Stelle nicht zu passen. In diesem Vers sagt Jeremia: Deine Worte wurden gefunden, und ich aß sie, und dein Wort wurde mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, o Jehova, Gott der Herrscher. Nach der gesamten Offenbarung in der Heiligen Schrift sind Gottes Worte etwas, das wir essen können, und wir müssen sie essen. Wenn wir Gottes Worte essen, wird sein Wort zur Freude und Wonne unseres Herzens. Doch das innere Essen des Wortes macht Jeremia nicht automatisch unfehlbar. Jehova macht ihm deutlich, dass auch in seinem Reden manches vermischt ist, menschlicher Schmerz, Bitterkeit, das Bedürfnis nach Rechtfertigung. Darum sagt Gott, wenn du umkehrst, so will ich dich zurückbringen, dass du vor mir stehst, und wenn du das Kostbare aus dem Wertlosen hervorbringst, so sollst du wie mein Mund sein. Der Prophet soll lernen zu unterscheiden, was in seinem Inneren ist wirklich von Gott geprägt, was ist nur Echo eigener Enttäuschungen. Das gegessene Wort wird zur Richtschnur in ihm selbst. Es trennt, wie Hebräer 4,12 sagt, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So wird Jeremia nicht dadurch zum Mund Gottes, dass er viele Visionen hätte, sondern dadurch, dass Gottes Wort in ihm so tief wirkt, dass das Kostbare vom Wertlosen geschieden wird. In dieser Läuterung liegt eine stille Ermutigung, Gott verwirft den erschöpften Diener nicht, er reinigt sein Inneres, damit inmitten der Klage ein klares, verlässliches Reden Gottes hörbar wird. Wer auf diese Weise vom Wort Gottes durchdrungen wird, entdeckt, dass das eigene Reden allmählich einen anderen Ton erhält. Die Wunden bleiben nicht verschwunden, aber sie bestimmen nicht mehr das letzte Wort. Das Wort Christi wohne reichlich in euch in aller Weisheit, darin liegt dieselbe Bewegung, das Wort wird aufgenommen, verinnerlicht, reichlich wohnend, und gerade so wird ein Mensch fähig, in aller Weisheit zu sprechen und zu handeln. Jeremia erfährt, das Wort, das ihn einst zur Freude machte, ist auch jetzt noch die Quelle, aus der Gott ihn neu formt. Ein enttäuschter Diener bleibt nicht beim Seufzen stehen, in der Hand Gottes wird seine Enttäuschung zum Rohstoff, aus dem ein einfühlsames, klares und glaubwürdiges Zeugnis wächst. Gott nimmt ihn ernst, aber er lässt ihn nicht in seiner Verbitterung, er führt ihn tiefer in sein Wort hinein, bis Jeremia selbst zum sprechenden Ausdruck dieses Wortes wird. Herr, du weißt es ja. Denk an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht weg nach deiner Langmut. Erkenne, dass ich um deinetwillen Schmacht trage. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Der Weg Jeremias lädt dazu ein, die Spannung zwischen innerer Erschöpfung und der Freude am Wort Gottes nicht zu verleugnen. Das Herz darf vor Gott aussprechen, was es belastet, gleichzeitig bleibt das einmal gegessene Wort eine stille Gegenkraft in uns, die nicht verstummt. Wenn Gottes Wort zur Wonne wurde, bleibt in der Tiefe eine Spur dieser Freude, selbst wenn die Oberfläche von Klage beherrscht ist. Indem Gott das Kostbare vom Wertlosen in unserem Inneren trennt, verliert unser Reden nach und nach den Klang des bloßen Selbstschutzes und gewinnt Gewicht, das von ihm herkommt. So entsteht inmitten von Müdigkeit eine neue Zuverlässigkeit, Menschen, deren Herzen vom Wort durchdrungen und gereinigt sind, werden zu Mündern Gottes in einer Zeit, in der viele Stimmen laut sind, aber wenige wirklich tragen. Göttliche Restriktionen und Schutz im Dienst unter dem Gericht. Auf Jeremias Klage über unaufhörlichen Schmerz und eine Wunde, die sich nicht heilen lässt, antwortet Jehova nicht mit der Zusage eines leichteren Lebens, sondern mit der Verheißung seiner Nähe inmitten harter Wege, und ich mache dich diesem Volk zu einer ernen, befestigten Mauer. Sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten und dich zu erretten, spricht der Herr. Und ich werde dich aus der Hand der Bösen befreien und dich aus der Faust der Gewalttätigen erlösen. Gottes Schutz bedeutet nicht, dass Kämpfe ausbleiben, sondern dass sie nicht das letzte Wort über das Leben seines Boten haben. Jeremia bleibt angefochten, bleibt exponiert, aber seine Verwundbarkeit ist umgeben von einer unsichtbaren, göttlichen Festigkeit. Die Erne-Mauer ist nicht seine eigene Stärke, sondern Gottes bleibende Zusage, in den Angriffen bei ihm zu sein. In Vers 20 sagte Jehova zu Jeremia, dass er ihn für das Volk Israel zu einer Ernen, befestigten Mauer machen werde. Sie würden gegen ihn kämpfen, ihn aber nicht überwältigen, denn Jehova würde mit ihm sein, um ihn zu retten und zu erretten. Er versprach außerdem, Jeremia aus der Hand der Gottlosen zu erretten und ihn aus dem Griff derer zu erlösen, die Schrecken verbreiten. Unmittelbar danach führt Jehova Jeremia noch tiefer in einen Lebensstil unter Gericht hinein. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Die Begründung ist ernst, über die kommende Generation liegt ein Gericht, das bis in Krankheit, Tod und fehlende Bestattung reicht. Auch soziale Bindungen werden eingeschränkt, geh nicht in ein Haus der Klage. Denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen, die Gnade und das Erbarmen, und ebenso, auch in ein Haus, in dem ein Gastmahl stattfindet, sollst du nicht gehen, um bei ihnen zu sitzen, zu essen und zu trinken. Jeremias persönliches Leben wird zum lebendigen Zeichen dafür, dass Gott seinen Frieden weggenommen hat. Er gehört nicht mehr ganz in die normalen Freuden und Trauerformen des Volkes, sein Alltag wird zur stillen Predigt über den Zustand der Nation. Solche göttlichen Restriktionen sind kein willkürlicher Liebesentzug, sondern Ausdruck eines besonderen Besitzanspruchs. Jeremia wird sichtbar zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt, sein Verzicht, seine Einsamkeit, seine ungelebten Möglichkeiten werden in Gottes Hand zu einem Teil der Botschaft. Durch alle Zeiten hindurch zeigt sich dieses Muster, Menschen, die in besonderer Weise Gottes Mund sein sollen, leben häufig mit Grenzen, die sie sich selbst nicht ausgesucht hätten. Paulus beschreibt sich als betrübt, aber allezeit froh, arm, aber viele reich machend, nichts habend und doch alles besitzend. Und in Jesus Christus erreicht diese Linie ihren tiefsten Ernst, er geht den Weg der Einsamkeit, der Verachtung, des Kreuzes, nicht verschont vor Leid, sondern darin getragen vom Vater. So wird Jeremia zu einem frühen Spiegel dieser Wirklichkeit, Gottes Schutz und Gottes Einschränkung gehören zusammen. Der bewahrt wird, bleibt im Feuer, aber er verbrennt nicht. Daraus wächst eine leise Hoffnung, auch in unseren eigenen Begrenzungen kann Gottes Hand verborgen wirksam sein, und gerade dort, wo sich Wege schließen, erweist er sich als der, der trägt und bewahrt. Jeremias abgesondertes Leben unter dem Gericht kündigt zugleich etwas an, das über ihn hinausweist. Indem Gott ihm verbietet, sich in die normalen Fest- und Trauerrituale einzufügen, markiert er eine Zeitenwende, denn so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, siehe. Ich werde an diesem Ort vor euren Augen und in euren Tagen aufhören lassen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Die verstummende Freude Jerusalems steht im Kontrast zu der Freude, die durch Christus neu aufgehen wird, wenn er als Bräutigam seine Gemeinde sammelt. Zwischen dieser kommenden Freude und dem gegenwärtigen Gericht lebt Jeremia wie ein Mensch zwischen zwei Welten. Seine Einschränkungen sind Vorboten des Gerichtes, aber auch Vorbereitungen für einen tieferen Trost, den er selbst vielleicht noch nicht sieht. Darin liegt eine tröstliche Perspektive, Gottes Grenzen im Leben seiner Diener sind nicht nur Reaktion auf Schuld, sondern oft auch Vorbereitung für etwas, das größer ist als ihre eigene Lebensspanne. So wird das Schwere heute nicht zum letzten Kapitel, sondern zum dunklen Hintergrund, vor dem die Treue Gottes umso klarer hervortritt. Und ich mache dich diesem Volk zu einer Ernen, befestigten Mauer, sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten und dich zu erretten, spricht der Herr. Und ich werde dich aus der Hand der Bösen befreien und dich aus der Faust der Gewalttätigen erlösen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Die Spannungsfelder in Jeremias Leben, göttlicher Schutz bei anhaltender Bedrohung, Nähe Gottes bei wachsender Einschränkung, spiegeln viele Erfahrungen wider, in denen Aufgaben und Grenzen zugleich zunehmen. Gottes Bewahrung zeigt sich dann nicht im Ausbleiben von Konflikten, sondern in einer inneren Unzerstörbarkeit, die von seinem Wort und seiner Zusage getragen ist. Einschränkungen, die äußere Wege beschneiden, können in seiner Hand zu Zeichen werden, dass unser Leben ihm gehört und in eine größere Geschichte eingebettet ist. So wird aus dem Gefühl, abgeschnitten und eingeengt zu sein, allmählich eine stille Gewissheit, der Gott, der Mauern aus Bronze verspricht, verliert seine Boten nicht aus der Hand. Inmitten von Verzicht und unerfüllten Möglichkeiten wächst eine andere Freiheit, die Freiheit, in jedem Umstand auf ihn hinzuleben und darin bewahrt zu bleiben. Herr Jesus Christus, du kennst den Schmerz Jeremias und die Müdigkeit aller, die für dich stehen und in einer widerständigen Umgebung dein Wort tragen. Du siehst auch die verborgenen Wunden und Enttäuschungen, in denen Menschen fragen, ob du sie vergessen hast. Wir bitten dich, lass dein Wort neu von uns gegessen werden, damit es unsere Herzen mit Freude füllt, auch wenn um uns herum vieles zerbricht. Reinige unser Reden von Bitterkeit, mische deine Gedanken in unsere Gedanken, und wo du uns durch Einschränkungen führst, gib uns die Gewissheit, dass dein Schutz größer ist als jede Last und dass du selbst unsere Mauer aus Bronze bist. Stärke alle, die sich einsam fühlen in ihrem Gehorsam, und lass sie erfahren, dass du mitten in ihren Gesprächen, Tränen und Fragen gegenwärtig bist. Fülle uns mit Hoffnung, dass dein Gericht nie dein letztes Wort ist, sondern deinem heilenden Handeln den Weg bereitet. In deiner treuen Gegenwart bergen wir uns und vertrauen darauf, dass du uns bewahrst bis ans Ziel. Amen.